Den heutigen Fall möchte ich mit einer persönlichen Geschichte beginnen. Ich möchte an den Tag zurückspringen, an dem ich das erste Mal von Mark Hughes und Herbalife gehört habe. Neben dem Studium habe ich wirklich die ungewöhnlichsten Jobs gemacht. Und so kam es, dass ich im September 2013 als Parkplatzeinweiser bei einem Event außerhalb von Wien eingeteilt war. Zusammen mit Cengiz. Nachdem Cengiz und ich nach 8 Stunden in absolutem Pisswetter Autos eingewiesen hatten, machten wir uns am Abend zusammen auf den Heimweg. In der wohligen Wärme der Wiener U6 fragt er mich, ob es okay ist, wenn er sich Kopfhörer aufsetzt. Es ist nämlich so, nach solchen harten Tagen, da hört er sich immer die Vorträge von Mark Hughes an, seinem großen Vorbild. Das macht ihm klar, wofür er das hier alles macht. You keep working, you keep getting rich. Keep working harder, you keep getting richer. That's what it's supposed to be. Work. Aha, noch nie gehört von dem Typ, antworte ich ihm. Cengiz ist überrascht. Mark Hughes, das ist ein absoluter Selfmade Man. Er alleine hat Herbalife aufgebaut und damit nicht nur Cengiz Leben für immer verändert, sondern das von Millionen Menschen. Die Herbalife-Produkte haben ihn gesünder gemacht und sollen ihn jetzt reich machen. Alles dank Mark Hughes. Nur wenige Stationen später steigt Cengiz aus und wir sehen uns nie wieder. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, Mark Hughes ist ein Mann, der seine Nahrungsergänzungsmittel mit Hilfe eines illegalen Vertriebssystems unter die Menschheit brachte. Mit diesen Pulvern und Pillen steigt er auf vom armen Mann zum gefeierten Multimillionär. Er ist ein Mann, der jede Regel so lange biegt, bis sie ihm passt. Ein Mann, der sich für unantastbar hält und am Ende unter mysteriösen Umständen stirbt. Mark Hughes ist aber auch ein Mann, der ein Unternehmen hinterlässt, das noch weit nach seinem Tod in zweifelhafte Geschäfte verwickelt ist.
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Lilly Temme, Florian Rietzer und den besten Gästen aller Zeiten.
Fabienne und Jakob vom Podcast Ehrenwort. Jede zweite Woche nehmen die beiden uns mit in die großen und kleinen Affären der Menschheitsgeschichte. Akribisch und humorvoll arbeiten sie Schritt für Schritt auf, wie der spanische König sein Volk gegen sich aufbrachte, wie das nochmal mit Christoph Daum und dem Kokain war und wie es dazu kam, dass Kanye West Taylor Swift beleidigte. Skandale sind ihr Ding. Aber der wirklich größte Skandal wäre gewesen, wenn wir sie nicht als Gäste für die heutige Folge bekommen hätten. Schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hallo. Vielen Dank für das schöne Intro übrigens auch.
Gerne, gerne.
Wir sind sehr gespannt. Wir sind ja auch in einigen Themen artverwandt, habe ich gesehen. Oder gehört, besser gesagt.
Ja, ihr habt eine Folge gemacht zum Glykolwein-Skandal in den 80ern, war das, oder? Ich würde mal sagen, hört gerne bei Ehrenwort rein und dann, wenn wir sie irgendwann vielleicht auch mal machen, dann vielleicht doch wieder bei uns. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was
ja, der Fall
was
steht auf schon, unserer Liste.
Ja.
Und dann können wir abstimmen, wer es besser gemacht hat.
Genau, dann gibt es den großen Showdown, den großen Podcast-Showdown.
In der Lanxess-Arena.
Ich muss auch sagen, ihr steht auch oben auf der Liste von Gästen, die sich Leute gewünscht haben. Also ich habe schon mehrmals euren Namen gelesen und gehört. Also schön, dass ihr da seid. Ich glaube, da gibt es viele Menschen da draußen, die sich freuen, dass ihr heute da seid.
Oh, vielen Dank.
Das freut uns natürlich auch sehr.
Kennt ihr denn Herbalife?
Nie gehört.
Bei mir hat es irgendwo geklingelt. Mhm. Ich habe das schon mal gehört. War das nicht so ein Pyramidensystem auch?
Ja.
Okay, das ist glaube ich noch so der Umfang, an den ich mich erinnern kann.
Ja, das ist schon mal ein guter Start, da kommen wir natürlich später noch drauf zurück. Um das gleich vielleicht vorab schon zu sagen, Pyramidensystem, Schneeballsysteme, das ist parallel oder das kann man parallel verwenden, deswegen nicht wundern, wenn wir jetzt nur sozusagen den einen Begriff heute verwenden. Ja, es ist ein Nahrungsergänzungsmittelhersteller und viele kennen die Marke heute vielleicht auch, weil Cristiano Ronaldo Brand Ambassador ist.
Angenehm.
Ja, und sie heute sehr viel Sportwerbung machen. Also auch das vorweg, ne? Die Marke gibt's heute immer noch und das ist, glaube ich, auch das Spannende an diesem Fall oder an dieser Person Mark Hughes, die hinter Herbalife steht. Er hat das in den 80ern gegründet, dann ist sehr viel passiert, was wir heute einmal durchgehen werden.
Ich bin gespannt.
Und das Unternehmen gibt's heute immer noch, ja.
Ich habe davon noch nie gehört. Mhm. Ich finde das dann immer erstaunlich, wenn das so ein Riesending ist und Cristiano Ronaldo, den kenne ich natürlich, dafür Werbung macht, aber noch nie gehört. Ich wollte aber an dieser Stelle meinen Respekt für Genghis aussprechen, der nach 8 Stunden Scheißarbeit im Regen sich noch Podcasts anhört, in denen irgendwelche Vorträge gehalten werden. Da hätte ich wirklich gar keinen Bock drauf.
Von mir hast du gar keinen Respekt. Ich stand ja auch 8 Stunden da.
Ja, aber du hast dir danach diesen Podcast nicht angehört, sondern wahrscheinlich Musik.
Nee, und du wirst auch gleich erfahren, warum ich mir das nicht angehört habe.
Deine Recherche hat an diesem Abend begonnen.
Also ehrlich gesagt halt wirklich, weil ich habe mir das danach schon auch angehört, was der gesagt hat. Und seitdem begleitet mich dieses Thema oder dieser Mann so als Faszination in meinem Leben. Und ich bin unfassbar froh, dass ich das heute endlich mit jemandem teilen kann.
Ich muss an Mehmet Göker denken. Kennt ihr den?
Ja, ja klar.
An den hat mich das gerade ein bisschen erinnert.
Ja, wir können ja später mal so Vibes vergleichen. Ja.
Ja. Viel bestellt auch bei uns, Mehmet Göker.
Ja? Ja. Da muss man aber rechtlich, glaube ich, aufpassen, ne? Wenn man über den was macht, ist der nicht so einer, der dann direkt
meinst du, dass der dann klingelt bei dir?
Ja. Und dich mit ins Team holen möchte. Zack, sitzt du im Flieger nach Dubai.
Je nachdem, wie es weiterläuft mit dem Podcast, why not? Man muss immer offen bleiben für andere berufliche Optionen, ja.
Nehmt ihr denn so Supplements oder Vitamine oder Nahrungsergänzungs? Ich habe so das Gefühl, jeder hat schon mal irgendwas in die Richtung mal probiert.
Ich bin so der Typ, ich kaufe das, ich krieg einmal im Jahr so einen Rappel und denk so, okay, jetzt muss alles besser werden, it's the new me, my body is my temple, dann bestelle ich den ganzen Kram, der ja auch nicht ganz billig ist, nehme es 2 oder 3 Tage lang und merke dann, ich zieh's einfach nicht
it's
durch.
It's still me.
Es rutscht einfach immer weiter nach hinten ins Küchenregal und.
Ja, und ich meine, ihr habt ja einen Videopodcast hier, insofern ist es, glaube ich, auch zu sehen, dass ich nicht die Kernzielgruppe der Ernährungssupplements bin.
Ach komm. Ich würde anders sagen, du hast es einfach nicht nötig, Jakob.
Ganz genau.
Von Natur aus.
Maschine.
Schöner wird er nicht mehr.
Leute nutzen, um mich zu beschreiben.
Ich bin Typ Vitamin D, wenn ich lange keine Sonne gesehen habe.
So geht's mir auch. Das ist, glaube ich, das, was ich mir als erstes irgendwie reinpfeife, ja.
Aber ansonsten wissen wir ja durch auch unsere Arbeit bei Besseresser, dass viele dieser vor allen Dingen allumfassenden Mittel, die man sich so kaufen kann, wo dann alles drin ist, eigentlich nichts bringen und man sich lieber testen lassen sollte, ob man wirklich irgendwelche, wie sagt man, ich wollte sagen Missstände im Körper, das ist ein komisches Wort, ob man irgendwas braucht, ob der menschliche, also ob der eigene Körper irgendwas braucht, irgendwelche Vitamine fehlen oder so oder Zink, Eisen und man sich nicht einfach zu sich nehmen muss.
Aber mit diesem Gefühl, dass man sich besser fühlen möchte, Fabienne, was du gerade beschrieben hast, dass man so einmal im Jahr das Gefühl hat, jetzt muss ich was tun.
Ja, klar.
Mit diesem Gefühl hat natürlich auch Mark Hughes gearbeitet oder meine Arbeiten bis heute, die Nahrungsergänzungsmittelhersteller alle irgendwie. Und ich habe es eingangs schon gesagt, die Geschichte von Herbalife, die kann man von Mark Hughes nicht trennen. Und ich würde sagen, wir springen mal zurück in seine Kindheit und verstehen, wer Mark Hughes eigentlich ist und wie es zu Herbalife kam.
Werbung.
Flo, unser heutiger Werbepartner ist ja einer, der vor allen Dingen dich schon eine ganze Zeit begleitet, ne?
Ja, da hast du recht, weil ich glaube, ich kann mir ein Leben ohne VPN und ohne CyberGhost-VPN gar nicht mehr so richtig vorstellen, weil wir ja ständig bei der Recherche in andere Länder, in andere Mediatheken reinschauen und versuchen, Nuggets zu finden. Und ich nutze es auch privat, weil ich, wenn ich in Deutschland bin, irgendwie Mediatheken in den USA nutzen möchte und wenn ich in den USA bin, Mediatheken in Deutschland nutzen möchte. Das heißt, der ist eigentlich ständig bei mir im Einsatz.
Kannst du vielleicht für alle, die nicht wissen, was ein VPN ist, einmal ganz kurz erklären, was das überhaupt ist?
Ja, natürlich. CyberGhost VPN versteckt im Grunde deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Daten. Und damit werden deine gesamten Internetaktivitäten durch einen sicheren VPN-Tunnel geleitet. Und damit bist du im Internet dann sicher und geschützt unterwegs. Zum Beispiel vor Hackern oder Internetanbietern.
Ich würde gerne sagen, dass ich dieses Tool auch natürlich nur auf professioneller Ebene nutze. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich das meistens benutze, wenn ich im Ausland bin und meine Trash-TV-Serien, die auf deutschen Streaming-Anbietern veröffentlicht werden, gucken möchte.
Das ist auch voll okay, Lilly. Dafür musst du dich nicht schämen.
Alles klar, danke. Danke für deine Absolution.
Gerne, gerne. Und das Praktische ist ja, dass du da nicht nur auf deinem Laptop, sondern auch auf deinem Handy und auf deinem Tablet Trash-TV schauen kannst, weil du mit CyberGhost VPN bis zu 7 Geräte schützen kannst.
Ja, das ist praktisch. Und praktisch ist, dass die Benutzeroberfläche so leicht und intuitiv ist.
Ja.
Da muss ich wirklich sagen, es ist mir immer ein Dorn im Auge, wenn das nicht so ist. Aber mit CyberGhost ist das mega einfach. Und wenn ihr jetzt denkt,
Das möchte ich auch mal ausprobieren. Dann könnt ihr das auch gerne machen, denn ihr bekommt 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das sind umgerechnet pro Monat 2,03 €. Ich würde sagen, die kann man noch mal beiseite legen. Das ist, in Berlin ist das ein halber Kaffee.
Ein halber, ja.
Das ist ein halber Kaffee. Und es sind sogar noch 4 Monate gratis für euch drin. Wenn ihr auf cyberghostvpn.com/foodcrimes klickt, ich wiederhole nochmal, cyberghostvpn.com/foodcrimes, dann könnt ihr ein Abo abschließen.
Richtig. Und das würde ich sogar jetzt auch machen.
Und wenn der Flo das jetzt machen würde, dann würde ich sagen, könnt ihr das doch auch machen.
Richtig. Und wenn ihr sagt, ich möchte jetzt nicht die Katze im Sack kaufen, dann sei euch gesagt, es gibt eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie bei CyberGhost VPN und einen Kundenservice, der 24/7 in deutscher Sprache verfügbar ist. Am 1. Januar 1956 wird Mark Hughes südlich von Los Angeles geboren. Seine Mutter Joanne ist damals gerade einmal 19 Jahre alt. Sein angeblicher Vater Mark, 23 Jahre alt. Ich sage angeblich, denn um die Frage, wer Marks leiblicher Vater wirklich ist, ranken sich bis heute unterschiedliche Mythen. Doch diese Geschichten müssen wir heute außer Acht lassen. Dafür ist einfach zu viel in Marks Leben passiert, das wir erstmal besprechen müssen. 1970, als Mark 14 Jahre ist, trennen sich seine Eltern. Seine Mutter Joanne kämpft zu dieser Zeit schon lange mit Übergewichtigkeit und psychischen Problemen. Um Mark und seine Geschwister kümmert sie sich kaum. Von den Sozialleistungen, die sie bezieht, kauft sie sich vor allem Amphetamine und Schlaftabletten, um ihre Ängste zu bekämpfen. Joanne zieht es von Tag zu Tag stärker in die schreckliche Abwärtsspirale aus Drogen, Arbeitslosigkeit und Selbstzweifel. Es kommt, wie es kommen muss. Auch Mark beginnt mit gerade einmal 14 Jahren Drogen zu nehmen. Erst Alkohol, dann härteres Zeug. Noch bevor er die 9. Klasse beendet, fliegt er von der Schule. Das Los Angeles der 70er Jahre zieht ihn immer weiter hinein in die Sucht. Als Mark 16 ist, entscheidet seine Mutter deshalb, ihn in ein Internat zu stecken. Es ist für sie ein Eingeständnis, dass ihre Erziehung versagt hat. Aber für Mark ist dieser Schritt der Anfang für seine unglaubliche Karriere. Er landet in der Cedar High School in Running Springs. Auf der strengen Privatschule sollen schwer erziehbare Jugendliche, das kann man glaube ich immer in Anführungszeichen setzen, mit Zucht und Ordnung wieder zurück ins normale Leben gebracht werden. Von dieser mindestens zweifelhaften Institution habt ihr vielleicht auch schon in einem anderen Zusammenhang etwas gehört. Denn eine andere berühmte Schülerin von Cedar war Paris Hilton. Vor einigen Jahren erhebt sie in der Dokumentation This is Paris schwere Vorwürfe gegen das Internat. Sie sagt, dass die rücksichtslosen und unbarmherzigen Erziehungsmethoden der Institution der Grund für ihre psychischen Probleme sind und nie die Lösung waren. Für Mark hingegen scheint das Internat tatsächlich die Lösung zu sein. Es gibt ihm Struktur und eine Erziehungsmethode scheint bei ihm besonders zu fruchten. In einem Spiel sollen die Internatskinder Spenden für das Internat sammeln. Ein perfides Spiel, denn wer besonders viel Rand schafft, wird besonders viel gelobt. Und Mark geht voll auf in diesem Spiel. Innerhalb kürzester Zeit ist er der Top-Salesman im Internat. Laut eigener Aussage schwatzt er sogar dem damaligen Gouverneur von Kalifornien, Ronald Reagan, einen Scheck über $500 ab. Mark ist ein geborener Verkäufer und wird dafür geliebt und gelobt. Endlich glaubt jemand an ihn und sieht seine Stärken. Als Mark 19 ist, stirbt seine Mutter an einer Überdosis Schmerztabletten. Für ihn ist klar, Schuld an ihrem Schicksal war vor allem ihr Übergewicht. Den einzigen Ausweg fand sie in betäubenden Schmerzmitteln. Für Mark Hughes wird das zu seiner Mission. Er will Menschen helfen, gesund und ohne Übergewicht zu leben. Diese Geschichte erzählt Mark später immer wieder in seinen Motivationsvorträgen, die er für Herbalife-Vertretern hält. Und ich habe heute ein paar Ausschnitte mit und ich möchte die euch auch wirklich vorspielen, damit ihr ihn auch erlebt. Ich dreh's nochmal weg, dass ihr ihn noch nicht seht, weil wir schauen uns ihn gleich an. Aber damit ihr schon mal so ein bisschen einen Eindruck bekommt von dem Vibe, den Marx ausstrahlt.
Now, a lot of you have heard about the overdose of my mom, okay? And that was certainly a serious driving force for me wanting to help people lose weight. And I would say that the number one thing that has made Mark Hughes what he is, who he is, and what he continues to be, and what he's going to continue being, okay, is my complete passion for helping people. Seriously. I just love it. I just absolutely love it.
ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss bei schwurbelnden amerikanischen Männern immer an Trump denken. Und irgendwie habe ich gerade gedacht, also ich könnte mir auch vorstellen, dass er so aussieht wie Trump.
Schauen wir mal.
Was macht das mit euch?
Ich musste an Tim Robbins denken. Sehr ich weiß gut. nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Das ist ein Life-Coach,
Self-Help-Guru.
Und der erste, der, glaube ich, echt ein Millionen-Business daraus gemacht hat. Es gibt auch eine ganz spannende Dokumentation über ihn auf Netflix. Und der bringt wirklich Menschen dazu in seinen Vorträgen. Das sind tausende Leute, die da zusammenkommen in irgendwelchen Convention-Centern, sich von ihren PartnerInnen zu trennen, ihren Job zu kündigen, sich von der Familie zu lösen. Also der hat eine unglaubliche Überzeugungskraft und eine krasse Wirkung auf die Leute. Und wann immer ich so jemanden reden höre, kriege ich diese Vibes. Ja.
Mhm. Ja. Es ist auch diese alte amerikanische Mehr, US-amerikanische Mehr vom Bootstrap. Also pull yourself up by your bootstraps. Also jeder kann es schaffen,
ja,
wenn du nur genügend Willen und Durchsetzungsvermögen hast. Und ja. ja.
Jedes Trauma kann überwunden werden, jeder Schicksalsschlag.
Ne? Und es liegt an dir.
Genau, ja, genau.
Diese Haltung, du kannst es schaffen, ja, die, da kommen wir auch noch heute drauf zurück. Menschen helfen, ein gesünderes Leben zu leben, das ist fortan sein Antrieb. Mit nur 20 Jahren beginnt Mark Hughes als Vertriebler bei der Firma Safeforth Laboratories und verkauft Diätprodukte. Damit ist er so erfolgreich, dass er innerhalb von 3 Jahren zu einem der besten Verkäufer des Unternehmens wird. Mark macht einfach da weiter, wo er auf der Sido High School aufgehört hat. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und ja, natürlich Menschen helfen. Mark hat seine Passion gefunden. Und mit nur 24 Jahren ist für ihn klar, es ist Zeit für ein eigenes Business. Im Februar 1980 gründet er zusammen mit seiner damaligen Frau Catherine und der Unterstützung ihrer Eltern Herbalife. Die Menschheit könnte nicht glücklicher sein. Der gute Samariter Mark Hughes stellt jetzt sein Verkaufstalent in den Dienst der Menschheit und hilft ungesunden Menschen zu einem besseren Leben. So kann man die Geschichte von Mark Hughes zumindest aus seiner Sicht lesen. Seine damalige Frau Catherine sieht das im Nachhinein etwas anders. 1985, also nur 5 Jahre nach der Gründung, sagt sie in einem Interview, dass es Mark Hughes in erster Linie immer nur um das Geld ging. Hätte Herbalife nicht funktioniert, wäre er ins Immobiliengeschäft gegangen. Und genau so geht er sein neues Business an. Mark hatte eine gute Idee davon, wie er auch mit Diätprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln reich werden konnte. In seinem ersten Job bei Safeforth Laboratories hatte er 2 Dinge gelernt. Die Produkte haben eine fantastische Marge und sind eigentlich komplett austauschbar. Wichtig war die Geschichte, mit der man die Produkte verkauft. Warum sollte Mark also jetzt viel Zeit und Energie in die Produktentwicklung stecken, wenn er auch einfach die Produkte der Konkurrenz kopieren kann? Catherine, die für Mark mittlerweile ihr Studium hingeschmissen hat, um mit ihm Herbalife groß zu machen, hilft ihm bei diesem Coup. Ganz abgeneigt war sie dem Geld also auch nicht. Zusammen besuchen sie eine Verkaufsveranstaltung von ProVita, einer zu diesem Zeitpunkt relativ erfolgreichen Marke, die Abnehmprodukte vertreibt. Sie kaufen unterschiedliche Pulver und Pillen ein und schicken diese an einen Hersteller mit der Aufgabe, die Produkte 1:1 zu kopieren.
Dieses Interview 5 Jahre nach der Gründung, waren die dann noch zusammen?
Nee.
Ah, okay.
Nee. Das Thema Frauen ist auch noch präsent in der Geschichte. Außer den Kräuterblättern auf der Verpackung gibt es keine Unterschiede. Die Proteindrinks sowie Kräuter- und Multivitamintabletten sind nichts anderes als dreiste Kopien von ProVita. Mark hat kein schlechtes Gewissen. Er weiß, am Ende hat er die bessere Geschichte. Er hat seine Mutter leiden sehen. Sie hatte kein Herbalife, mit dem sie ihr Gewicht kontrollieren konnte. Wer weiß, ob sie nicht noch am Leben wäre, wenn sie damals schon Herbalife gehabt hätte. Mit dieser Geschichte verkauft Mark Hughes nun seine Produkte. Welche Inhaltsstoffe genau drin sind, geschenkt. In erster Linie geht es hier um Marks arme Mutter. Ab hier ist sein Weg vorgezeichnet. Regeln sind dafür da, dass sie zumindest gebogen werden. Solange, bis die erste Behörde einschreitet.
Das klingt jetzt erstmal nach der klassischen Startup-Valley-Genese.
Ja.
Gucken, was andere machen, kopieren und dann mit sehr viel Storytelling vermarkten.
Wobei, das ist schon sehr abgezockt, muss man sagen. Also 1:1 jemanden bitten, diese Formel von denen zu knacken und zu sagen, ich kopiere das und mache einfach ein anderes Logo auf die Packung. Das ist schon sehr mies.
Das Temo-Prinzip.
Das Temo.
Jetzt habe ich ein Bild für euch von Mark Hughes. Beziehungsweise 2 Bilder. Fangen wir mit dem an, wie er auch oft auf Veranstaltungen aufgetreten ist.
So habe ich mir den nicht vorgestellt.
Sieht aus wie ein republikanischer Senator aus den 70ern.
Aber der sieht nicht echt aus.
Das Bild ist komplett wie eine KI.
Aber ich finde, du hast nicht Unrecht gehabt mit deiner Vermutung, dass er ein bisschen aussieht wie Trump.
Nein, in den 80ern. Ja.
Doch, finde ich jetzt nicht ganz so ungerecht im Vergleich. Halt mit dunklen Haaren statt blonden.
Hot Take.
Bin ich wirklich alleine damit?
Nee, ich finde, es ist ein gleicher Vibe.
Ja, das auf jeden Fall.
Und die sehen so aus, als würden die sich privat gut verstehen. So.
Zusammen. Ich weiß nicht, ob die sich kannten. Aber ich meine, das ist ganz unwahrscheinlich, ist es auch nicht.
Aber wow.
Ja, also, ne?
Die Haarpracht ist stabil.
Apropos Haarpracht, es gibt noch ein zweites Bild von mir, auch mit Produkten zu sehen ist.
Das ist stark. Okay, das hier ist jetzt eher so Woodstock. Ja.
Wahnsinn. Das ist ein bisschen die polierte Version, ne? Die zweite.
Genau, das ist so. Ich will Investoren-Money haben und das ist hier besorgte Kundschaft, kommt auf mich zu und fragt, wie mein Produkt ihnen helfen kann.
Dem glaube ich auch noch eher, das mit seiner Mutter, diese Geschichte.
Ja,
der stimmt. Sieht auch so, ich bin jetzt in den Startlöchern, ich fange jetzt an, der Menschheit zu helfen, ich bin bereit.
Und was steht auf dem Button? Lose weight now, ask me how. Also ist schon die Einladung, sich hier mal beraten zu lassen, fachkundig.
Dieser Anstecker, den ihr hier hattet, das war so das Erkennungszeichen von Herbalife-Vertretern in den 80ern. Also damit sind die dann wirklich durch die Gegend gerannt. Mhm. Und das hat jeder bekommen, der Herbalife-Produkte verkauft hat. Es gibt auch wirklich einige Beschreibungen zu ihm oder zu seiner Art. Und er war halt wirklich einfach der geborene Verkäufer. Mhm. Seine Ex-Frau, die erste, also Catherine, hat auch irgendwann mal gesagt, er hatte so ein Verkaufstalent, er hätte den Saudis Sand verkaufen können. Also krass. Der Typ hatte, ich glaube, wir Kids sagen, eine Aura.
Welche Kids?
Ja, die einfach Leute überzeugt
haben. Menschenfänger, ne?
Klassiker. Absoluter Menschenfänger.
Ich finde sowas voll faszinierend, weil ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der oder die das so gut kann. Mhm. Und immer höre ich dann, du bist ein kleiner Sales-Typ, aber nicht auf dem Level, würde ich sagen. Und auch du bist ja nicht so ein abgewichster Typ. Aber auch bei Mehmet Gürkan zum Beispiel, ich finde das so krass, weil wenn man sich das alles anguckt und durchliest, denkt man ja ganz häufig so, also wie können Leute wirklich darauf reinfallen? Ich würde gerne eine Person mal sehen, so jemanden wie ihn, der mir was verkauft. Und ich glaube, ich würde auch sagen, alles klar.
Ich glaube, es hat auch viel mit Timing zu tun. Diese Leute riechen, wann ist es ein günstiger Moment, bei dir zu klingeln und dich anzusprechen. Mhm. Die haben da irgendwie wie Bluthunde, glaube ich, ein Gespür dafür. Und wenn man selber mal vielleicht gerade total mit sich im Unreinen ist, man hat alles probiert, man kriegt irgendwie die Funde nicht runter und dann klingelt so ein gut aussehender, gut gebräunter junger Mann an der Haustür und sagt, ich habe hier das Pulver, das wird all ihre Probleme lösen. Wer weiß es?
Ich glaube, das ist es, diese Urbedürfnisse. Ja. Schnell abnehmen, ohne wirklich viel dafür zu tun. Mhm. 3 Löffel davon und du siehst aus wie mein Kinn.
Herbalife wird immer größer, Mitte der 80er. Und damit beginnen im Grunde auch die Probleme. Denn jetzt kann man da nicht mehr einfach so dran vorbeischauen oder im Hintergrund arbeiten. Nach der Gründung 1980 wächst Herbalife mit einer rasanten Geschwindigkeit. Denn Mark Hughes ist nicht alleine. Woche für Woche überzeugt er mit emotionsgeladenen Reden immer mehr Menschen für seine Produkte und sein Vertriebsmodell. Denn die Produkte kann man nicht bei Herbalife direkt kaufen. Nur selbstständige Herbalife-Vertreter können die gesunden Pulver und Pillen verkaufen. Und das Beste ist, jeder und jede kann dabei sein. Richtig, auch du kannst die heilsamen Produkte verkaufen und dir so eine Mark oder einen Dollar dazu verdienen. Herbalife ist nur 2 Jahre alt und schon ein großer Name am Nahrungsergänzungsmittelhimmel, als 1982 die FDA, also die amerikanische Gesundheitsbehörde, einschreitet. Sie erteilt dem Unternehmen von Mark Hughes eine Rüge. Die Gesundheitsversprechen einiger Produkte sind für die Behörde nicht nachvollziehbar. Auf den Etiketten wird teilweise behauptet, dass die Produkte bei der Auflösung und Entfernung von Tumoren sowie bei der Verjüngung oder Herstellung geistiger Wachheit helfen. Darüber hinaus verwendet Herbalife in seinen Produkten Alraune und Kermisbeeren, 2 Inhaltsstoffe, die als unsicher für den menschlichen Verzehr gelten. In einigen Kulturen gilt die Alraune sogar als Selbstmorddroge.
Ich finde, das ist 1:1 übertragbar in die heutige Zeit. Mhm. Es kommen ja ständig Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt, die dir genau die gleichen Versprechen machen. Dann werden sie abgemahnt, dann kommen sie mit einer neuen Rezeptur raus, dann werden sie wieder abgemahnt.
The circle of life.
Ja, auch so Formulierungen wie geistige Wachheit oder so, ne?
Die niemand überprüfen kann.
Kannst du nicht anfechten, ne?
Nein.
Gerissen.
Die Herbalife-Produkte und Versprechen werden daraufhin angepasst. Doch nur 3 Jahre später muss sich Mark Hughes mit der nächsten Klage herumschlagen. Zu diesem Zeitpunkt hat Herbalife nach eigener Aussage schon über 700.000 Verkäufer und Verkäuferinnen, die 500 Millionen Umsatz generieren. Das Unternehmen war so groß, dass es nicht mehr unter dem Radar operieren konnte. Im März 1985 reicht der kalifornische Staatsanwalt also eine Klage gegen Herbalife ein. Diesmal wird dem Unternehmen vorgeworfen, in Verkaufshandbüchern sowie TV-Spots weiterhin rechtswidrig zu behaupten, dass bestimmte Inhaltsstoffe gegen mehr als 70 Krankheiten wirken. Die Bücher wurden zwar nicht neu gedruckt, aber wie die TV-Spots weiterhin verbreitet. Und dann muss sich Mark Hughes in einer Anhörung vor dem US-Senat auch noch mit dem Vorwurf auseinandersetzen, dass die Herbalife-Produkte bei den Kundinnen Durchfall, Übelkeit, Erbrechen und Schwindelgefühle auslösen. Und ehrlich gesagt, ist das nicht groß überraschend. Denn zum damaligen Zeitpunkt ist eine Hauptzutat der Herbalife-Produkte ein Abführmittel, sowie Guarana, das einen hohen Koffeingehalt hat. Nun, Zutaten kann man leicht austauschen. Nur eine Sache lässt sich nicht so schnell ändern. Denn ein Punkt in der Anklage des kalifornischen Staatsanwalts trifft Mark Hughes besonders hart. Ihm wird vorgeworfen, dass das Vertriebssystem, das er bei Herbalife aufgebaut hat, ein illegales Pyramidensystem ist. In den ersten Jahren nach der Gründung von Herbalife liegt der Erfolg des Unternehmens zu einem großen Teil an Mark und seinem Geschäftsmodell. Er weiß, dass er ein guter Verkäufer ist, aber er braucht mehr gute Verkäufer, an denen er dann selbstverständlich mitverdient. Um diese Leute für ihn und sein Produkt zu begeistern, veranstaltet er große Shows. In glitzernden Hallen erzählt er seine dramatische Lebensgeschichte und wie Herbalife ihm ein neues Leben geschenkt hat. Und reich ist er mit dem Verkauf von Herbalife-Produkten auch noch geworden. Und das Beste ist, ihr wisst es, wer hier im Raum ist, der kann genauso reich werden wie er. Der Schlüssel zum Erfolg heißt harte Arbeit und Multi-Level Marketing.
Okay, well I've learned, you work every single day, you get paid more. You work forever, you keep making more money. You keep having the passion, you keep doing what you're supposed to be doing, you keep working, you keep getting rich. Keep working harder, you keep getting richer. That's what it's supposed to be. Work. What a concept!
Das ist der neue Pressesprecher von Friedrich Merz.
Das ist der Vibe, oder?
Absolut.
Ein bisschen schon, ja.
Work, what a concept. Also, was du vorhin auch meintest, Jakob, so, wenn du an dich glaubst, du kannst es schaffen. Einfach arbeiten.
Gar nicht so kompliziert eigentlich. Ne?
Gar nicht so kompliziert. Wo
Warum
ist denn
sitzen
das Problem?
Wir hier eigentlich noch?
Richtig.
Und es klappt auf jeden Fall.
Genau. Das ist halt, das ist das Gefährliche. So, du musst nur arbeiten, 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 dann passiert es irgendwann. In seinen Vorträgen spricht er immer von Multi-Level-Marketing und ich würde jetzt einmal kurz so ein bisschen aufdröseln, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Multi-Level-Marketing, Pyramidensystem / Schneeballsystem, das verwenden wir hier synonym. Multi-Level-Marketing ist für Mark Hughes also harte Arbeit und Passion, doch für den kalifornischen Staatsanwalt riecht es ganz stark nach einem Pyramidensystem. Die Klageschrift ist vernichtend und trotzdem, bei der Anklage bleibt es vorerst. Nach gut einem Jahr wird das Verfahren außergerichtlich beigelegt. Herbalife muss eine Strafe von $850.000 zahlen, das wären heute ungefähr 2,5 Millionen. Und im Gegenzug muss das Unternehmen keine Schuld eingestehen und darf weitermachen wie bisher. Aber eine Sache ist jetzt in der Welt. Der Begriff illegales Pyramidensystem hängt wie ein Damoklesschwert über Herbalife. Und damit auch das Bild einer Pyramide. Und eine Pyramide haben wir alle schon mal gesehen. Das Problem bei einer Pyramide ist, ganz oben ist wenig Platz. Selbst wenn alle sehr hart arbeiten, wie Mark Hughes, kommen nicht alle dort oben hin. Aber mit der Hoffnung, dass man selber eine oder einer von den wenigen dort oben sein kann, lässt sich sehr, sehr lange gutes Geld verdienen. Allerdings nur für ein paar wenige. Für den Großteil sieht das System deutlich anders aus. Und dazu reicht ein kurzer Blick auf die Zahlen von Herbalife aus dem Jahr 1958. Nach eigener Angabe, ihr erinnert euch, machte das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt mit 700.000 VerkäuferInnen 500 Millionen Umsatz. Das klingt erstmal nach enorm viel, doch wenn man das auf eine Person herunterbricht, macht das gerade mal $710 im Jahr. Und ein Einstiegsset von Herbalife, das jeder neue Verkäufer kaufen musste, kostete damals $300. Genau hier liegt das Problem. Menschen, die neu ins Vertriebssystem von Herbalife einsteigen wollen, müssen zuerst einmal eine Grundausstattung an Herbalife-Produkten kaufen.
Diese konnten sie natürlich selber nutzen oder aber mit einer Gewinnmarge weiterverkaufen. Wollten sie noch mehr verkaufen, mussten sie die bei ihren vorgesetzten Verkäufern, in Anführungsstrichen, kaufen. Diese Leute nannte man dann auch Distributoren. Los bekam sie die vor allem dann, wenn sie wiederum neue Verkäufer suchten, um diese Produkte weiterzuverkaufen. Also an die neuen Verkäufer. Ich glaube, ihr versteht das Prinzip.
Das ist wie bei den Kürbissen in Köln. Die müssen auch das Bier kaufen bei der Brauerei und dir das dann am Tisch verkaufen. Deswegen kommen die immer mit den neuen Gläsern an.
Ja, das ist auch ein Pyramidensystem.
Das ist ein uraltes Pyramidensystem.
Aus das der Ursprung des Pyramidensystems.
Das älteste Pyramide der Welt.
Das ist eigentlich auch Pyramide.
Oh. Warte. Wir haben hier irgendwo... Komm, die Zeit nehme ich mir jetzt hier.
Nee, das ist...
Danke, dass du so 2 Minuten investiert hast, um mich auflaufen zu lassen.
Da ist er. Ah, toll.
Und es war jetzt nicht so, dass dieses System abgeschirmt von der Öffentlichkeit in irgendwelchen Hinterzimmern organisiert wurde. Mark Hughes selbst hat dieses Vertriebssystem auf seinen Vorträgen immer wieder angepriesen.
You gotta remember that, okay? Your person's moving the ladder up, and what's happening is you got a lot of free money coming into your bank account. You want your people to get up to the top.
Ich kriege krasse Carsten Maschmeyer-Vibes gerade.
Oder es gibt einige Namen, die man so in diese Kategorie einsortieren kann. Ja.
Und ich finde, er klingt wie Trump. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen ausgeräumt, dass er so aussah wie er, aber ich finde, die Stimme, wenn man jetzt die Augen zugemacht hat, dann hatte man irgendwie auch Trump im Ohr.
It's amazing. Ich sag keinen guten Trump. Ich habe es kurz versucht und sofort unterbrochen.
Es gibt auch genug davon.
Also was leicht kratzig-kehliges, oder? So. Das war nicht besser.
Warte, wo ist er? Er läuft 3 Minuten.
Ja, ich muss warten, bis er fertig ist. Ja, also im Grunde, Mark Hughes verspricht es selber auf seinen Vorträgen, wenn du mehr verdienen willst, dann musst du dafür sorgen, dass deine eigenen Leute nach oben kommen. Weil mehr Umsatz von denen heißt natürlich dann wieder mehr Provision für dich.
Aber fragt dann da mal keiner nach? So, Entschuldigung, Marc, bei mir läuft das irgendwie nicht so gut. Können wir ja was an der Geschäftsidee verändern?
Ja, dann bist du ja schuld. Das ist ja der alte Trick.
Ja, du hast dich nicht genug angestrengt.
Gaslighting at its best, okay.
Genau, einmal das. Und das andere ist einfach die Hoffnung, dass es doch irgendwann rumreißt. So, jede Woche neu, jede Woche ist ein neuer Versuch.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch, wenn du dich so teuer einkaufen musst, ist es ja auch irgendwann so eine Sunken-Cost-Fallacy, ne? Dass
total.
Du denkst, boah, ich habe jetzt so viel Geld für dieses Zeug ausgegeben, ich muss es jetzt hier noch so lange probieren, bis ich wenigstens plus minus null bin, ne?
Und ich meine, dem kalifornischen Staatsanwalt fällt auf, dass da irgendwas nicht stimmen kann an der Sache. Es wird einfach beigelegt mit einem Vergleich. Das ist ja dann für so ein Unternehmen wie Herbalife der beste und einfachste Weg, da irgendwie rauszukommen, ein bisschen Geld bezahlen und keinerlei Schuld einzugestehen. Aber das System ist trotzdem in der Welt und vielen Menschen fällt auf, dass da nicht ganz was stimmen kann, wenn man nicht reich damit wird nach 1-2 Jahren. Ich würde trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen und so ein bisschen in das Vertriebssystem einsteigen, dass wir da noch ein bisschen mehr dazu wissen. Bevor das Fundament anfängt zu bröckeln. Das Vertriebssystem von Herbalife verspricht also, wer lang genug dabei ist und hart genug arbeitet, der schafft es auch reich zu werden. Nun gut, dann braucht man natürlich noch ganz viele Leute, die für einen arbeiten. Für viele Menschen, die die Shows von Mark Hughes besuchen, mag das neu sein. Doch wie vieles hat Mark Hughes die Vertriebsstruktur von Herbalife auch nur kopiert. Wer diese Form des Multilevel-Marketing genau erfunden hat, ist unklar. Klar ist nur, dass der Unternehmer Carl F. Rainborg 1945 einer der ersten war, der seine Produkte mit genau so einem Vertriebssystem verkaufte. Und einmal dürft ihr raten, was der feine Herr verkauft hat. Richtig, Vitaminpräparate und andere Nahrungsergänzungsmittel. Doch was ist jetzt eigentlich genau der Unterschied zwischen einem Pyramidensystem und einem Multilevel-Marketing-System? Weil das Schwierige ist, dass diese Begriffe oft synonym verwendet werden. Dabei gibt es ganz klare Definitionen für beide Begriffe. Die wichtigste Unterscheidung ist zuerst einmal, wird mit echten Produkten oder mit neuen Menschen Geld verdient. Ein Multilevel-Marketing-System ist erst einmal nichts Verwerfliches. Nur das Grundprinzip beruht darauf, dass man Produkte an Kunden außerhalb des Unternehmens verkauft. Andere Vertreter, die man rekrutiert und an denen man durch Provision mitverdient, verkaufen ebenfalls Produkte außerhalb des Unternehmens. Nicht an Menschen, die sie als neue Verkäufer anwerben. Außerdem ist es wichtig, dass echte Produkte verkauft werden, also zum Beispiel Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel oder Haushaltsartikel. Das berühmteste Beispiel für solch ein System ist wahrscheinlich Tupperware. Auch die Brotdosen, Salatschleudern und Küchenutensilien aus Plastik wurden durch solch ein Multilevel-Marketing-System verkauft. Im Gegenteil zu dem Multilevel-Marketing-System gibt es also noch das Pyramidensystem und hier dreht sich alles um die Rekrutierung neuer Teilnehmer und nicht in erster Linie um den Verkauf von Produkten. Oft bezahlt man eine Gebühr, um dem erlesenen Club beitreten zu dürfen. Man kauft für viel Geld ein erstes Produktpaket oder noch schlimmer, kauft direkt ein großes Inventar, das man dann wiederum an neue Menschen verkauft, die für einen arbeiten. Die Gewinne kommen also überwiegend von neuen TeilnehmerInnen. Das Problem? Diese Systeme sind mathematisch zum Scheitern verurteilt. Irgendwann gibt es nicht mehr genug Menschen auf der Welt, die man neu rekrutieren könnte. Nehmen wir an, du rekrutierst 5 Personen, die für dich arbeiten. Die wiederum holen auch jeweils 5 Personen ran, dann hast du schon 25 Personen unter dir. Das Problem ist nur, das Ganze kann man nur 13 Mal wiederholen. Dann würde die gesamte Weltbevölkerung für dich arbeiten. Das finde ich nicht viel, ne? So 13 Umdrehungen.
Nee, kommt einem wenig vor.
Ja.
Aber ich bin auch kein Zahlenmensch.
Aber gemeinsam können wir es schaffen.
Wir sind ja schon 4.
In 2 Wochen treffen wir uns wieder, dann hat jeder 5 Leute rekrutiert.
Ja, dann ist Kassensturz.
Nee, aber ist das nicht auch das mit Göker-Prinzip? So dieses so
ja,
jeder.
Ja, ja, funktioniert genauso.
Ich glaube ähnlich, ja. Vor allem bei Mehmet Göker und bei vielen anderen war es dann auch so, dass die Leute on the top, sag ich mal, oberhalb in der oberen Hälfte der Pyramide, ja auch irgendwann bezahlt werden mussten.
Ja.
Und du die oberen immer mit den Einkünften von den unteren bezahlt hast und dann halt einfach auch das Geld sehr schnell versiegt.
Ja, da sind wir dann eigentlich im Ponzi-Scheme-Bereich.
Genau.
Hm. Das habe ich hier mal bewusst rausgelassen, weil das macht nochmal eine komplett neue Tür auf.
Sorry.
Ihr seht, es gibt so viele Möglichkeiten, betrogen zu werden, Leute.
Aber auch Geld zu verdienen.
Oder so, genau.
Da reicht es mir. Ein Pyramidensystem ist daher in vielen Staaten der Welt illegal, da es rein rechnerisch nicht funktionieren kann. Multilevel-Marketing-Systeme hingegen sind nicht illegal, da sie unter gewissen Voraussetzungen funktionieren können. Und genau das macht es so kompliziert. Bei seinen Vorträgen spricht Mark Hughes davon, dass Herbalife ein Multilevel-Marketing-System ist. Ein System, in dem jeder und jede mit genug harter Arbeit reich werden kann. Auf der anderen Seite sagt aber der kalifornische Generalstaatsanwalt, dass Herbalife ein Pyramidensystem ist. Was davon stimmt? Die Frage bleibt in den 80er Jahren ungeklärt. Der Traum vom schnellen, einfachen Geld lebt für unzählige Herbalife-VerkäuferInnen. Und Mark Hughes lebt es ihnen ja vor, wie es gehen kann. Ende der 80er Jahre lebt der ein absolutes Glamour-Leben. Monatlich zahlt er sich bis zu 1 Million Dollar Gehalt aus. Er besitzt 2 Rolls Royce, wohnt in einer 7,3 Millionen Dollar Villa in Bel Air, macht Urlaub in seinem Strandhaus auf Maui. Und 1987 heiratet er mit 31 Jahren zum dritten Mal, diesmal die ehemalige Schönheitskönigin Susan Schroeder. 1991 werden die beiden dann auch Eltern von Alexander Hughes. Das nehme ich kurz vorweg, alle seine Frauen 2 bis 4 waren Schönheitsköniginnen.
As you do.
Ja. Ja. Also mit 31 Jahren zum dritten Mal heiraten, fand ich auch
sportlich.
Ja, stabil, ja.
Nachdem Mark Hughes Herbalife 1986 an die Börse bringt, fängt er an, in die ganze Welt zu expandieren. Herbalife gibt es jetzt auch in Japan, Spanien, Mexiko, Israel, Neuseeland und vor allem in Asien und Russland. In den nächsten 10 Jahren wächst Herbalife zu einer globalen Marke. Und das ist nicht ganz unrelevant für Mark. Denn die Geschäfte außerhalb der USA sind seine Lebensversicherung. 1996 macht Herbalife einen globalen Umsatz von 632 Millionen Dollar. Ganze 77% davon kommt aus dem Ausland. Doch in allen Ländern, in die Mark Hughes exportiert, lässt sich ein Trend erkennen. Nachdem die Umsätze im ersten Jahr explodieren, brechen sie im Jahr darauf ein. Es sind die ersten Vorboten darauf, dass das System Herbalife für viele Menschen frustrierend ist und nicht für nachhaltigen Erfolg sorgt. Trotzdem geht es noch erstaunlich viele Jahre gut. 1997 ist es dann aber soweit. Die ersten Verkäufer begehren auf gegen Herbalife. Und Mark Hughes, der schaltet auf Attacke. Kennt ihr so Leute, die auf so Menschenfänge wie Mark Hughes reingefallen sind?
Nicht mehr. Ich erinnere mich noch, kurz nach dem Abitur habe ich auf Facebook damals, noch beobachtet, dass sich ein Mitschüler von mir auch in so ein, ich glaube, das war dann eher so ein Ponzi-Scheme verrannt hat. Der war dann irgendwie Teil von so einer windigen Digitalfirma, die gar kein richtiges Produkt hatten, aber überall auf der Welt dann so Sales-Leute hatten, die dann so Fotos von sich am Laptop gemacht haben und dass sie jetzt irgendwie Business-Dudes sind. Ja. Meistens, ich glaube, es sind 99% Männer gewesen. Und der dann auch versucht hat, in seinem Freundeskreis und via Facebook dann Leute anzuwerben, um da Mitglied zu werden und Mitgliedsbeiträge zu zahlen und dann eben auch wieder neue Vertreter zu suchen, die dann auch. Und den haben dann auch einige aus unserem Freundeskreis dann auf Facebook darauf hingewiesen. Junge, das ist ein Ponzi-Scheme, das ist ein Schneeballsystem, das wird nicht funktionieren. Nein, das ist auf jeden Fall nur, weil ihr nicht dran glaubt. Ihr werdet nie erfolgreich sein, während ich irgendwie auf meiner Yacht chillen werde in einem Jahr. Ihr werdet euch schon noch umsehen. Ja, und ein Jahr später wurden dann die Geschäftsführer festgenommen. Mir fällt leider nicht mehr ein, wie das Unternehmen hieß. Aber ja, das war so das eine Mal, dass ich das im näheren Umkreis mitbekommen habe.
Ich hatte irgendwann mal mit 16 oder so, ich war sehr jung. Und dann kam so ein Junge aus meiner Nachbarschaft irgendwann mal zu mir, der war so ein oder zwei Jahre älter und wollte dann mit mir über meine Anlagestrategie sprechen, weil er zu diesem Zeitpunkt ganz frisch bei der deutschen Vermögensberatung angefangen hat. Und das war so weird, weil ich kannte den halt so vom Fußballplatz und ich kannte den schon relativ lang. Und dann kam der diesem Tag, meinte so, ich würde mal vorbeikommen und dir das so ein bisschen vorstellen. Dann kam er so im Hemd an und hatte so richtig auf einmal einen auf Vertreter gemacht und hat mir da so diese Zettel hingelegt und hier und Sparpläne und das. Und ich saß und dachte mir so, was bist du denn für einer? Aber keine Ahnung, wenn ich an einem anderen Punkt in meinem Leben gewesen wäre, vielleicht wäre ich dann auch auf so jemand reingefallen.
Und mir fällt aber auch gerade ein, in der Uni in Köln standen eine Zeit lang auch mal so Typen rum, die junge Studenten, und es waren meistens Männer, angesprochen haben, ob sie für die arbeiten wollen.
Ja.
Und dann hat so ein Bekannter von mir, stand auch dann eines Tages im Anzug vor der Bib und hat angefangen, Leuten Versicherungen aufzuschwatzen, während er noch studiert hat. Und ich war so, wer bist du? Und was hast du mit Moritz gemacht? Ja. Und dann meinte er so, nö, es ist jetzt hier mein Nebenverdienst und ich verticke jetzt halt hier Versicherungen. Und das hat funktioniert. Also,
boah, ja.
Das fällt mir gerade ein, das hat mich damals irgendwie richtig irritiert.
Seid ihr denn gut versichert?
Jetzt kommt der eigentliche Grund, warum wir eingeladen wurden. Wir haben da mal was für euch zusammengestellt. Wir können sie gerne mal durchs Portfolio führen. Ich hoffe doch, dass
krank aus.
Aber mich erinnert das total. Wir haben mal eine Folge gemacht über diese Bunga-Bunga-artige Party von Ergo in Budapest. Und da haben wir auch über diesen Strukturvertrieb gesprochen, so wie das Monster hieß. Und das fand ich ganz interessant. Das lief nämlich genauso, wie du sagst. Da ist jemand drin, den kennst du aus dem Fußballverein oder aus dem Kirchenkreis oder aus der Schule oder sonst woher. Und über diese persönlichen Bekanntschaften und das Vertrauen, was es da ja schon gibt, darüber werden halt auch Verträge abgeschlossen. Ne? Weil du denkst, hey, den kenne ich so lange, der verarscht mich ja nicht.
Genau.
Der will ja auch nur das Beste.
Ja.
Schwierig.
Na, ich glaube, so ein starkes Anzeichen dafür ist auch immer so eine Gruppendynamik. Mhm. Und dass, wenn du dann als Individuum innerhalb dieser Gruppe Zweifel äußerst, halt auch sofort raus bist. Ne? Dann irgendwie, ja, du glaubst nicht dran, du hast einfach nicht den richtigen Spirit, den richtigen Vibe. Und ja, dann kann aus dir auch nichts werden, während wir irgendwie hier reich werden. Also ich glaube, da ist halt auch nie Platz für Zweifel und andere Gedanken oder andere Sichtweisen.
Eklig. Ich ganz schlimm, finde das menschlich ganz schlimm.
Warum fallen Leute auf Love-Scammer rein? Ne? Also ich glaube, es ist einfach, du wirst in einem wunden Punkt oder an einem wunden Punkt getroffen und irgendjemand ist in der Lage, deine Synapsen da zu aktivieren oder deinen Selbstwert irgendwie wiederherzustellen für einen kurzen Moment. Du fühlst dich gesehen, du fühlst dich anerkannt und wertgeschätzt und dann wird halt abkassiert. Auch diese Frau in Frankreich, die reingefallen ist auf diesen KI-Brad Pitt und ihm irgendwie ihr ganzes Geld geschickt hat. Und man denkt natürlich, haha, wie blöd kann man sein. Aber ich glaube, wenn man einfach wenn man gerade wirklich in einer schwierigen Lebensphase ist, und dann ist da irgendein Wunsch und man denkt so, wow, dass mir das passiert, das ist ja Wahnsinn. Und man hängt sich dann so sehr an diesem Strohhalm fest, das ist schon echt schwer. Ich glaube, man ist schneller drin, als man denkt.
Ja, es ist 1996 und Mark Hughes hat so langsam Probleme. Beziehungsweise es ist 1997, wie ich hier in meinem Text sehe.
Aber der Gag war es wert.
Ja, wir lassen es drin.
Das macht Spaß, das sollten wir jetzt immer so machen, Lilly.
Ja, Hammer.
Schreibt es doch mal in die Kommentare.
Wie so eine 90er-Jahre-Radioshow. Ja. Es ist Lilly.
Und Florian.
Hören euch eigentlich Leute zum Einschlafen? Jetzt nicht mehr.
Ja, manche, und es sagen auch manche, dass es ein bisschen zu energetisch ist. Das ist nicht gut
funktioniert. Sie schlafen seitdem schlecht.
Aber dafür haben wir was.
Ein neues das Produkt.
Food Crimes 1, unser neues Pulver gegen Schlafprobleme. Okay, wir driften ab. 1997, das kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, war wirklich nicht Mike Hughes' Jahr. Erst trennt sich seine Frau Susan von ihm, dann kündigt sein Chefanwalt bei Herbalife angeblich mit den Worten: Ich kann dich nicht mehr beschützen. Die wichtigen Märkte in Russland und Brasilien melden große Gewinneinbrüche und dann ist da noch die Familie Fellow. Familie Fellow, das sind Mary und Dan sowie ihr Sohn Clint. Sie alle waren begeisterte Herbalife-Verkäufer. Dan und Mary begannen schon 1984 mit dem Verkauf von Herbalife-Produkten. Doch in den letzten Jahren wuchs bei den beiden immer mehr die Frustration mit dem Unternehmen. Dan Fellow und seine Familie beschließen zu klagen. Sie werfen Herbalife vor, willkürlich Zahlungen an Vertriebspartner zurückzuhalten und die Preise der Produkte künstlich zu erhöhen. Und dann gab es da noch eine weitere heikle Geschichte, die jetzt ans Licht kommt. Dan Fellow behauptet nämlich, dass Herbalife ihn nach Europa geschickt hatte, um dort eine Undercover-Operation zu leiten.
Aber eine Undercover-Aktion in Europa klingt spannend. Und der macht das seit 13 Jahren?
Ja. Ich meine, es gab ja Leute, die damit Geld verdient haben. Weißt du, es war jetzt nicht so, dass nur Mark Hughes da die Million eingetrieben hat, sondern es gab schon ein paar Leute, die damit Geld verdient haben. Und er und seine Familie, die haben da irgendwie dazugehört. Aber ja, diese Geschichte in Europa ist absurd. Im Gegenzug versprach Herbalife ihm, also Dan Fellow, Vorzüge bei der Vergabe von neuen Vertriebsrechten. Das Ziel in Europa, also das Ziel dieser Operation war es, ein Unternehmen auszuschalten, das gefakte Herbalife-Produkte verkaufte. Als Dan herausfindet, dass die russische Mafia in diesem Unternehmen involviert ist, will er mehr Unterstützung von Herbalife. Doch anstatt Unterstützung zu bekommen, wird Dan nach eigener Aussage dazu gedrängt, mit der russischen Mafia über das Geschäft in Russland zu verhandeln.
Upsi.
Und ich habe
so einen Tarantino-Film, ja. Das, oder?
Jetzt wird's unangenehm.
Und ich habe leider nichts dazu gefunden, wie diese ganze Geschichte ausgegangen ist. Ich meine, Dan ist wieder zurückgekommen und Herbalife gab es dann auch damals in Russland. Also von daher will ich jetzt mal davon ausgehen, dass der Mann erfolgreich war mit dieser Operation. Als er dann wieder zurück ist in den USA und Herbalife sein Versprechen nicht einhält, also sozusagen ihm bei der Vergabe von Vertriebsrechten zu helfen, verklagt er das Unternehmen. Am Ende zahlt Herbalife eine Strafe von gut einer halben Million Dollar an die Familie Fellow. Nicht aufgrund der Geschichte in Europa, sondern weil das Gericht feststellt, dass Herbalife seine Verträge gebrochen hatte. Das Unternehmen missachtete unter anderem die eigenen Regeln zur Festlegung von Lizenzgebühren. Finanziell bringt der Fall Mark Hughes also keinen großen Schaden. Aber eine Sache ist viel schlimmer. Herbalife gerät wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Es melden sich weitere Herbalife-Verkäufer, die ein ausbeuterisches System beklagen, in dem nur die wenigsten finanziellen Erfolg haben. Und auch die FDA, die amerikanische Gesundheitsbehörde, ist zurück und Herbalife auf den Fersen. Diesmal untersuchen sie den Fall einer 28-jährigen Frau, die beim Sport einen Herzstillstand erlitt. Sie hatte zuvor Herbalife-Tee und Pillen konsumiert, die den Stoff Ephedrin enthalten haben. Ephedrin wurde früher zur Behandlung von Asthmasymptomen eingesetzt. Heute ist der Stoff stark reglementiert, da er auch als Vorläuferstoff für die Herstellung von Methamphetamin genutzt werden kann. Auch die allgemeine finanzielle Lage des Unternehmens steht nun stärker als zuvor im Fokus. Die Analysten an der Wall Street prüfen Herbalife auf Herz und Nieren. In den nächsten 2 Jahren muss sich Mark Hughes also nicht nur mit der FDA und enttäuschten Verkäufern herumschlagen, sondern auch mit einer anderen Frage. Hat er möglicherweise zu viel Macht bei Herbalife? Ein Analyst ist der Meinung, dass der schwache Aktienkurs vor allem damit zusammenhängt, dass der charismatische Gründer zu viel Kontrolle über sein Unternehmen hat. Der charismatische Gründer sieht das natürlich anders. Im September 1999 erklärt Mark Hughes in einem Statement, dass Herbalife in letzter Zeit von den Aktienmärkten nicht belohnt wurde. Und er glaubt, dass sich diese Situation in naher Zukunft auch nicht ändern wird.
Schöne Formulierung.
Ja. Seine Schlussfolgerung daraus ist, er möchte die öffentlichen Anteile für gut 500 Millionen Dollar zurückkaufen und das Unternehmen wieder in alleiniger, privater Hand haben. Es ist die Flucht nach vorne. Denn er weiß, wenn Herbalife nicht mehr an der Börse ist, muss er sich nicht mehr in der Öffentlichkeit rechtfertigen.
weder für seine Verkaufsmethoden noch für seine Umsatzzahlen. Der Vorstand von Herbalife stimmt dem Plan von Mark Hughes zu. Doch die Aktionäre, die ihre Aktien an ihn verkaufen müssten, sind nicht einverstanden. Sie finden, dass der angebotene Preis von $17 pro Aktie viel zu gering ist. Der Plan von Mark Hughes, sein Herbalife aus der Schusslinie zu nehmen, ist also vorerst gescheitert. Mit dem Start ins neue Jahrtausend läuft es nun auf eine gerichtliche Auseinandersetzung mit den Aktionären heraus. Im April 2000 verkündet Herbalife schlussendlich in einer Pressemitteilung, dass Mark Hughes nicht mehr an einem Kauf der ausstehenden Aktien interessiert ist. Die schwierigen Bedingungen an den Kreditmärkten würden eine Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen unmöglich machen. Mark hat den Kampf vorerst verloren. Wie es Mark Hughes zu dieser Zeit geht, lässt sich nur mutmaßen. Auch wenn er äußerlich immer noch der gestählte, polierte Mann war, war Hughes im Inneren angeschlagen. Eine Lungenentzündung machte ihm immer wieder zu schaffen. Die Krankheit versucht er mit Steroiden zu behandeln. Doch die rauben ihm wiederum den Schlaf. Der sonst so charismatische und lebensfrohe Mann verschwindet in dieser Zeit von der Bildfläche und kommuniziert vorrangig durch Pressemeldungen. Doch dann kommt der 20. Mai 2000. An diesem Tag steht bei Mark eine große Feier an. Seine Oma Mimi wird 87 Jahre alt. Die Familie feiert in seiner neuen 25 Millionen Dollar Villa am Strand von Malibu. Am späten Abend zieht sich Mark zurück. Er möchte alleine sein, noch etwas Wein trinken, eine Zigarre rauchen und ein bisschen Schlagzeug spielen. So beschreibt es seine mittlerweile vierte Ehefrau Darcy. Als sie am nächsten Morgen in sein Schlafzimmer kommt, findet sie Mark in einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Badehose im Bett. Er atmet nicht mehr. Zusammen mit dem Sicherheitspersonal versucht sie, ihn wiederzubeleben. Doch die Mühen sind vergeblich. Am 21. Mai 2000 stirbt Mark Hughes in seinem Haus in Malibu an einer Mischung aus Alkohol und Schlaftabletten. Der charismatische Verkäufer, der Herbalife groß gemacht und geprägt hat, ist von einem Tag auf den anderen weg.
Wie alt ist er zu dem Zeitpunkt? Nicht alt, ne?
56 geboren, 44. Ja, der Obduktionsbericht hat tatsächlich dann festgestellt, dass es wahrscheinlich ein Versehen war. Also vor dem Hintergrund dieser gescheiterten Übernahme klingt es natürlich sehr stark nach Selbstmord. Ob es das war, wir werden es nie wissen, weil er hat getrunken und auch viel getrunken. Also er hatte irgendwie 2,1 Promille an dem Abend.
Okay, das ist schon nicht so ohne.
Ich habe versucht, so einen offiziellen Promillerechner zu bemühen und habe festgestellt, dass es ungefähr für so einen großen Mann 8 bis 10 Gin Tonic innerhalb von 3-4 Stunden sind. Also schon viel.
Na gut, und Jakob ist aus Bayern, der ist ein anderes Grund.
Plus in Kombination mit so einem Schlafmittel, was er genommen hat, weil er halt durch die Steroide, die er für seine Lungenentzündung brauchte, nicht so richtig schlafen konnte.
Aber wie viel Schlafmittel hat er denn genommen? Weil ich finde, Alkohol und Schlaftabletten ist schon so der Klassiker unter den Suizidmethoden, sage ich mal. Aber wenn er jetzt 2 Schlaftabletten genommen hat, dann würde ich auch noch sagen, ja, okay, dann ist es vielleicht eine dramatische Wechselwirkung. Mhm. Aber wenn er jetzt so ein ganzes Blisterpack da irgendwie in sich reingeworfen hat, dann klingt es für mich dann automatisch eher mal nach Vorsatz, sage ich.
Ja, also es war nicht mehr als gewöhnlich.
Okay, ja, dann.
Von allem, was wir über ihn wissen, habe ich auch nicht das Gefühl, dass das so der Typ wäre, der sich dann einfach so still und heimlich nach so einer Party verabschiedet von der Welt.
Habe ich mich auch gerade gefragt, ob das nicht sehr, sehr out of character eigentlich ist, so ein Schritt.
Wobei, ich glaube, es gibt ja immer so die Persona nach außen und dann gibt es das, was noch im Innenleben passiert. Und auch gerade bei so, in Anführungsstrichen, High-Performern hast du es ja so oft, dass es dann so ein Kometenschweif ist, der dann einfach verglüht, wenn es am heißesten ist. Und ich kann mir das schon vorstellen, auch gerade wenn der Druck dann immer höher wird auf dich selbst und du merkst, okay, dieses ganze Fundament, das ich mir hier aufgebaut habe, so wackelig es auch sein mag, droht einzubrechen und mich darunter zu begraben. Und dann ist es ja oft auch so, dass die Leute einfach nicht die Konsequenzen ertragen möchten, sondern dann lieber sagen, tschüss, auf Wiedersehen.
Aber ich glaube schon, dass, so wie du sagst, dass hinter dem Mann noch irgendwas anderes war, dass mit der Kindheit, mit der ganzen Geschichte, bei mir löst das immer sowas aus wie von, der muss was überspielen.
Kompensieren.
Auf jeden Fall. Kompensieren. Ja. Und irgendwann bricht sich das dann irgendwann wieder Bahn.
Und auch wenn er seine Kindheitserfahrungen natürlich ausgeschlachtet hat, um jede Menge Geld damit zu verdienen, das war sicherlich was, was er sein Leben lang mit sich rumgetragen hat.
Absolut.
Das ist schon nicht so ohne, wenn man das als Kind mitbekommt. Und ich glaube auch, dass dieses Internat richtig tough war. Also ich habe die Doku auch gesehen von mit Paris Hilton. Und die Kinder sind ja zum Teil wirklich weggesperrt worden, tagelang und isoliert worden von anderen. Also das ist schon auch wirklich dreckig, was da passiert ist.
Hast du noch einen Gedanken, Lilly?
Ich denke, dass das eine krasse Lebensgeschichte ist, die der Mann hat. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass, wenn ich es jetzt mit meinem normalen, gesunden Menschenverstand betrachte, denke ich mir auch, wenn du dir vielleicht irgendwann denkst, okay, das Kartenhaus ist hier komplett zusammengefallen. Ich erzähle den Leuten seit Jahren diese Geschichte meiner Mutter. Eigentlich stimmt das alles überhaupt nicht. Das Ausmaß, was das mittlerweile genommen hat, das ist ja auch absurd. Auf der ganzen Welt, die russische Mafia hatte irgendwas damit zu tun. Mehrere Millionen Menschen warten auf Geld. Sein Anwalt sagt, ich kann dich nicht mehr beschützen. Also,
das ist das Letzte, was du von deinem Anwalt hören möchtest.
Wirklich,
ich kann nichts mehr für dich tun.
Dann, ja, wahrscheinlich hat es dann wirklich ihn dahin gerafft, weil er sich da, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, aber ich konnte mir schon zu früherer Stelle nicht vorstellen, wie man schlafen kann. Also wirklich nicht. Oder sich morgens im Spiegel angucken kann und sich denken so, das wird ein super Tag. Mhm. Also.
Bist ein geiler Business, man.
Ja.
Wir müssen Mike Hughes an dieser Stelle jetzt aber erstmal sozusagen hinter uns lassen.
Stimmt, die Geschichte ist ja noch nicht vorbei.
Nein, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Also wie gesagt, sein Tod ist ungeklärt. Mhm. Es ist offiziell ein Unfall. Es hat natürlich vor dem Hintergrund dieser Unternehmensübernahme oder gewünschten Unternehmensübernahme ein Geschmäckle. Und das Unternehmen besteht ja weiter, nachdem Mike Hughes im Mai 2000 stirbt.
Ich hoffe nicht, dass sein Sohn Alexander das übernommen hat.
Nee, der ist ja erst 9.
Der ist auch ein Performer. Der hat schon mit 9, hat er schon gedacht.
Man kann nicht früh genug anfangen.
Er übernimmt nicht. Aber ich erzähle euch noch eine kleine Randnotiz zu seinem Sohn später. Nach dem Tod von Mark Hughes übernimmt Christopher Pear die Leitung des Unternehmens. Pear war einer der engsten Vertrauten von Mark Hughes. Seit 1985 war er an seiner Seite. Pears Aufgabe war es jetzt, das strauchelnde Unternehmen wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Sein genialer Plan? Weiter, immer weiter. So hätte es Mark auch getan. 2001 verkündet er, dass Herbalife ab jetzt auch in Marokko verfügbar ist. Damit ist das Unternehmen in 50 Ländern weltweit vertreten. Und es sollen noch mehr werden. Doch damit wird Christopher Pear nicht mehr viel zu tun haben. Im April 2002 kommt die überraschende Nachricht. Herbalife wird für insgesamt 685 Millionen Dollar an zwei Investmentfirmen verkauft. Pro Aktie zahlen die Firmen $19,50, also $2,50 mehr, als Mark Hughes geboten hatte. Nach dem Verkauf wird die Firma von der Börse genommen. Als neuer CEO wird Michael Johnson, ein ehemaliger Disney-Manager, eingesetzt. Unter seiner Führung soll Herbalife ein neues Kapitel aufschlagen. Eine der ersten Änderungen unter Johnson war es, die umstrittene Zutat Ephedrin, für die FDA gewarnt hatte, aus den Produkten zu entfernen. Auch am Qualitätsmanagement der Produkte schraubt der neue CEO. Doch die Vorwürfe reißen nicht ab. Sowohl die Inhaltsstoffe der Produkte als auch das Vertriebssystem stehen weiter unter Beschuss. Hier hatte Johnson bisher auch nicht viel geändert. 2004 beginnt das israelische Gesundheitsministerium mit einer Untersuchung von Herbalife. Der Auslöser waren 4 Personen, die Herbalife-Produkte konsumiert hatten und danach unter Leberproblemen litten. 3 Jahre später bestätigen sowohl eine israelische als auch eine Schweizer Studie diesen Verdacht. Zwischen der Einnahme von Herbalife-Produkten und den Lebererkrankungen gibt es einen Zusammenhang. 2013 meldet sich dann wiederum die ehemalige Herbalife-Verkäuferin Nicole Lopez zu Wort. Sie erzählt, wie sie ein Jahr zuvor begonnen hatte, sich mit dem Verkauf von Herbalife-Produkten ein Nebeneinkommen aufzubauen. Doch anstatt Geld zu verdienen, gab sie für den Kauf der Produkte immer mehr Geld aus. Sie hatte ja die Hoffnung, neue Leute zu rekrutieren, die für sie arbeiten und die Produkte dann verkaufen würden. Doch nach 11 Monaten war ihre Bilanz ernüchternd. Sie hatte $10,000 verloren. Der Fernsehsender CNBC, der über Nicole Lopez berichtet, findet Dutzend ähnliche Geschichten. Und nicht nur die Journalistinnen von CNBC enthüllen weitere Details des weiterhin bestehenden Pyramidensystems von Herbalife. Wie so oft in seiner Unternehmensgeschichte bekommt es Herbalife nun mal wieder mit dem Staat zu tun.
Im März 2014 beginnt die Federal Trade Commission, das amerikanische Pendant zum Bundeskartellamt, mit den Ermittlungen. Zu diesem Zeitpunkt waren fast 200 Beschwerden zu Herbalife bei der Behörde eingetroffen. Dazu machten Verbraucherschutzorganisationen sowie der US-Kongress auf das Thema aufmerksam. Nach über 30 Jahren soll nun endlich geklärt werden, ob das Vertriebssystem Herbalife ein illegales Pyramidensystem ist. Es geht um nichts weniger als Mark Hughes' Lebenswerk. Was macht Herbalife? Geht natürlich in die Offensive. In einem Statement begrüßt das Unternehmen die Ermittlungen. Sie schreiben, dass sie angesichts der enormen Menge an Fehlinformationen auf dem Markt die Untersuchung begrüßen.
Berühmte letzte Worte.
Herbalife verspricht, dass sie mit der FTC zusammenarbeiten werden. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten. Das, weiß ich, da sind wir wieder bei Christoph Daum, ne? Ich weiß nicht, ob die auch ein absolut reines Gewissen hatten, aber wahrscheinlich muss man das in diesem Moment sagen. Und auch weiter hoffen, dass, ich meine, vor 30 Jahren hat es ja auch irgendwie funktioniert, dass man sich da rauswinden konnte.
Fake it till you make it.
Ja. Ja.
Die FTC sieht das anders. Nach über 2 Jahren Ermittlungen verkündet Edith Ramirez, die Vorsitzende der Behörde, am 15. Juli 2016 das Urteil. In einer Klage, die die FTC heute im Central District of California eingereicht hat, wird Herbalife beschuldigt, Hunderttausende hoffnungsvolle Menschen getäuscht zu haben. Sie ließen sich auf das ein, was sie für eine legitime und lukrative Geschäftsmöglichkeit hielten, indem sie Herbalife Ernährungs- und Körperpflegeprodukte verkauften. Das Unternehmen versprach den Menschen einen Traum, eine Chance, ihr Leben zu ändern, ihren Job zu kündigen und finanzielle Freiheit zu erlangen. Die FTC behauptet, dass dies nicht wahr ist. Der Traum, der von Herbalife dargestellt wurde, war eine Illusion. Die große Mehrheit der Herbalife-Vertriebspartner musste feststellen, dass sie mit dem Verkauf von Herbalife-Produkten wenig oder gar kein Geld verdienen konnten. Es ist ein vernichtendes Urteil für Herbalife. Das Lebenswerk von Mark Hughes liegt in Trümmern. Nicht nur war damit jetzt von höchster Stelle geklärt, dass all die Geschichten, die seit den 80er Jahren in der Welt waren, stimmten. Nein, Herbalife muss nach diesem Urteil sein komplettes Geschäftsmodell auf links drehen. Denn diesmal kommt Herbalife nicht mit einem blauen Auge davon. Die Strafe der FTC hat es in diesem Ausmaß noch nicht gegeben. Das Unternehmen hat einem Vergleich mit der FTC zugestimmt. Das Unternehmen verpflichtet sich, insgesamt 200 Millionen Dollar an viele seiner Vertriebspartner zurückzuerstatten. Darüber hinaus wird das Unternehmen zu einer umfassenden Umstrukturierung seines Geschäftsbetriebs gezwungen. Also, das Pyramidensystem ist jetzt schlussendlich tot.
200 Millionen klingen jetzt erstmal viel, aber ich glaube, gemessen an den vielen Leuten, die da gearbeitet haben als Vertriebspartner, war es dann wahrscheinlich pro Kopf gar nicht mehr so viel,
ja,
oder?
Ja. Da habe ich leider keine Zahl gefunden, wie das aufgeteilt wurde. Aber ja, es ist eine Riesensumme und ich glaube, die tat auch wirklich weh, aber sie haben es überlebt. Stand jetzt. Der Verkauf von Produkten an die eigenen Mitarbeiter ist ab jetzt untersagt. Aber Herbalife überlebt den Prozess. Das Ziel ist es nun, ein legitimes und legales Multi-Level-Marketing-System aufzubauen. Dazu wird eine neue Vergütungsstruktur eingeführt, in der die Provision der Verkäufer auf Basis von echten Produktverkäufen berechnet wird. Und nicht darauf, wie viele Personen rekrutiert werden. Darüber hinaus müssen sich alle Herbalife-Verkäufer jedes Jahr neu qualifizieren. Wer nicht genug verkauft, ist raus. So ist es bis heute. Aber noch etwas ist neu. Herbalife muss jährlich ganz offen und transparent erklären, wie viel man mit dem Verkauf von Herbalife-Produkten wirklich verdienen kann. Und die Zahlen sind ernüchternd. Das ist eigentlich meine Lieblingsinformation zu diesem ganzen Thema, weil jedes Jahr müssen sie das aktualisieren für jedes Land, was du damit verdienen kannst. Also damit niemand mehr ins offene Messer rennt und dann eigentlich nicht weiß, was da dahinter steckt.
Ist das die Gesetzgebung, die für alle diese Firmen gilt oder ausschließlich für Herbalife?
Nee, für Herbalife.
Ach so, okay.
Mhm. Und das ist in dieser Übersicht, die sie veröffentlichen müssen, ist es so aufgeteilt, dass sie einmal sagen müssen, das verdienen die unteren 50%, das verdienen die Top 10% und das verdienen die Top 1%. Das sind jetzt die Zahlen aus den USA. Was denkt ihr, womit man so im Mittelmaß liegt, also bei 50% auf den Monat gerechnet?
$350.
Ich hätte es jetzt auch so gesagt, plus minus $500.
Okay.
Ich sag ein bisschen mehr. Ich sag 1000 Dollar.
Okay. Und wann gehört man zu den Top 1%?
3000 Dollar.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Okay.
10.000.
Okay, gut. Erstmal die überraschendste Zahl für mich war, dass es im Jahr 2023 in den USA immer noch 4,5 Millionen Herbalife-Verkäufe registriert.
What? Das ist ja ultra viel.
Ja. Das ist krass, ja.
Ja. Und wenn die Zahlen veröffentlicht werden, dann muss man ja sehen, ob sich das lohnt oder nicht. Dann muss man ja damit verdienen können.
Ich weiß nicht, wie viel da so Leute sind, die einfach noch so mit drin sind und irgendwie so ein bisschen mitschwimmen. Aber ich meine, du musst dich ja irgendwie regelmäßig qualifizieren. Mhm. Aber es ist, also 4,5 ist echt viel, ne?
Ja.
Und von diesen 4,5 Millionen bist du mit 257 Dollar im Mittelmaß. Also das ist sozusagen die Grenze.
Mhm. Hast du nicht 300 gesagt?
Ja, close. Ja,
krass.
Ich bin ein Herbalife-Verkäufer, deswegen kenne ich die Zahlen sehr gut.
Plot-Twist.
Mit einem Einkommen von 4.760 Dollar pro Monat, was ziemlich genau dem amerikanischen Durchschnittslohn entspricht, gehört man zu den Top 10% der Verkäuferriege. Und nur die Top 1% der Verkäufer verdienen im Monat knapp 19.000 Dollar.
Okay, immerhin. Aber auch das ist nicht viel. Für Top 1%?
Nee, aber das sehen natürlich die 99 anderen Prozent und denken sich, da komme ich auch noch hin.
Ich hoffe, die sehen dann aber auch die kleine Fußnote, die noch daneben steht, die darauf verweist, das ist auch eine Information, die sie angeben müssen, wie lange es dauert, bis man da hinkommt. Mhm. Und die, die es dorthin geschafft haben, haben zwischen 5 und 12 Jahre gebraucht.
Boah.
Also die Zahlen sind jetzt da, ne? Also das finde ich, das Geld ist, das ist hart und finde ich auch gut, dass sie das zahlen mussten, aber ich finde diese Änderung, dass sie das offenlegen müssen, das ist eigentlich ein absoluter Gamechanger. Mhm.
Aber es hat ja immer noch nicht genügend Leute abgeschreckt, oder?
Nein.
Ist ja Wahnsinn.
Und das ist nicht versteckt. Also wenn du googelst, wie viel kann ich mit Herbalife verdienen, dann ist das oben das erste Ergebnis.
Irgendwie kann ich es aber auch verstehen, weil du hast so viele Menschen, die in den USA abhängig sind von Zweit- oder Dritteinkommen. Also es gibt Leute, die LehrerInnen sind und schlecht bezahlt oder du hast einen Job als Waitress und musst noch nachts irgendwelche Zusatzschichten schieben. Und ich glaube, da ist dann so ein unkomplizierter Side-Hustle, nachdem es erstmal klingt, für viele einfach eine gute Option oder eine denkbare Option. Mhm. Na, du kaufst dir kurz die Sachen an, dann suchst du einfach nur andere Leute, die das weiterverkaufen. Das klingt jetzt weniger anstrengend, als nachts irgendwie Überschichten in der Tankstelle schieben. Mhm. Oder am Fließband oder wo auch immer.
Ja.
Und mit der Psyche macht es, glaube ich, wirklich was, wenn du siehst, da oben, da sind ja welche.
Ja.
Ich kann da schon hinkommen in 5 Jahren, wenn ich mich anstrenge.
Und das sind vielleicht auch einfach Leute wie du. Ne? Ja. Also jetzt keine super ausgebildeten Top-Manager.
Entschuldigung.
So. Das literarische.
Lilly kann jetzt sagen, dass sie die Spitze der Pyramide ist von Herbalife.
Jetzt ist es raus. Meldet euch bei mir für Tipps.
Lilly hat mich rekrutiert. Deswegen bin ich noch eine 50% unten.
Das sind jetzt also die harten, kalten Zahlen, die in der Welt sind. Reich werden also die wenigsten wirklich mit dem Verkauf von Herbalife-Produkten. Da fragt man sich natürlich, wenn sie das jetzt kommunizieren müssen, ist Herbalife demütiger oder zurückhaltender geworden?
Nein.
Denn es gibt sie weiterhin, die Verkäufer, die auf großen Bühnen rumspringen und davon predigen, dass auch du es schaffen kannst, mit Herbalife reich zu werden.
So ist auch Cristiano Ronaldo reich geworden übrigens.
Ganz durch Fußball.
Ey, ich wollte das Thema nicht zu sehr aufmachen, aber schaut euch gerne mal die Werbespots von Cristiano Ronaldo zu Herbalife auf seinem Instagram-Profil an. Wie tot kann ein Gesicht sein, wenn man ein Produkt bewirbt? Man sieht auch nicht, wie er es trinkt, ne? Also der macht da so einen coolen irgendwie, der kickt das so kurz hoch oder jongliert das so kurz und dann füllt er sich das ein, aber man sieht nicht, wie er es trinkt. Also.
Aber was ist mit den Leuten los? Die verdienen so viel Kohle. Warum müssen die für so ein Drecksprodukt werben? Ich verstehe das nicht. Wann ist denn genug Geld da, dass man sagt, nee, das muss ich nicht machen? Ja. So wie Jürgen Klopp ja auch für diesen Strukturvertrieb von der HMI geworben hat.
Wollte ich gerade sagen.
Denkst du, wirst du so schlecht bezahlt damals bei Borussia Dortmund? Geht's dir so schlecht? Können wir spenden? Sollen wir dir was PayPalen? Was ist los?
Aber ich glaube, Jürgen Klopp wird zum Beispiel komplett verherrlicht, so wie Angela Merkel jetzt. Dass einfach dieser Mann, hatte schon immer Bock auf Geld. Das fällt nur jetzt so langsam auf. Der war bloß lange halt in so Jobs, wo man
einen heiligen Status hatte.
Von einem heiligen Status bekommen hat. Aber er hat schon immer gesagt, er macht Werbung für seine Familie. So, das ist sozusagen das Geld, was er da reinbekommt, das geht alles an seine Familie, das geht alles in die Zukunft und Kindeskinder und so weiter und ihm ist das halt relativ Latte.
Du, ich verstehe es ja auch auf irgendeiner absurden, abgefuckten Ebene und wenn ich dann erstmal, sollte ich jemals vor der Entscheidung stehen, ob ich für 1 Million Euro kurz ein Reel aufnehme von 30 Sekunden oder auch nicht, ich glaube, dann wird die Entscheidung plötzlich sehr schwer.
Ja, aber nicht, wenn ich schon 80 Millionen auf dem Konto habe. Dann kann ich auch sagen, das lasse ich jetzt mal liegen.
Deswegen bist du auch Low-Performer, Fabian.
Deswegen bist du die Basis der Pyramide. Haben wir das aufgezeichnet, dass er das gerade zu mir gesagt hat, dass ich Low-Performer bin? Okay, alles klar.
Aber auch, wie trocken einfach.
Jetzt habt ihr auch einen Einblick bekommen in unsere Dynamik, wie es so bei uns zugeht.
Die Welt weiß, dass du der wahre High-Performer bist.
Also das heißt, du recherchierst alle Folgen und machst ja. Das alles selber, Jakob.
Ja. Ja.
Und dann lässt du die Puppe Fabienne tanzen.
Ja, es ist wahr.
Manchmal bin ich so faul, dass eine KI meine Sachen einspricht.
Ja. 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 Du bist heute auch das erste Mal wirklich in einem Podcast, jetzt wo Kameras da sind. Ne?
Ja. Das ist auch eigentlich nicht Fabienne, das ist eine Schauspielerin.
Deswegen hast du dir diesen Pullover angezogen, wo der Name drauf steht, damit wir denken, dass du es bist. Es kommt alles raus.
Die nie.
Es kommt alles raus. Und dieses Business, Herbalife zu starten, ist eigentlich heutzutage noch einfacher als damals. Weil man kann.
Ich schreib mit.
Ja. Weil es reicht, ein Seminar zu besuchen und dann lernt man dort, wie man einen Herbalife-Shop aufsetzt und das Ganze auch über ein Dropshipping-System abwickeln kann. Das heißt,
da ist es wieder.
Ja, du musst die Produkte nicht mehr physisch irgendwie kaufen und verkaufen, sondern die Shops sehen auch alle gleich aus. Das ist so absurd, ne? So, das ist ein Template und dann ist die Domain so ein bisschen anders, aber ansonsten ist das Copy-Paste. Also Herbalife gibt es immer noch und es gibt immer noch dieses Ziel oder diese Hoffnung, dass du es schaffen kannst, damit reich zu werden, wenn du nur fest daran glaubst. Ich werde es noch ein, zwei Mal sagen. Das Pyramidensystem von Herbalife ist tot, aber eine Sache hat sich bis heute nicht verändert. Aber ich glaube, das kann uns Mark Hughes nochmal selber sagen.
Well, I've learned, you work every single day, you get paid more. You work forever, you keep making more money. You keep having the passion, you keep doing what you're supposed to be doing, you keep working, you keep getting rich. Keep working harder, you keep getting richer. That's what it's supposed to be. Work! What a concept!
Amen.
Der große Traum von Mark Hughes, mit dem Verkauf von Herbalife-Produkten reich zu werden, lebt also bis heute. Vielleicht auch für Cengiz, mein Parkplatzfreund und Mark Hughes-Fan.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus, melde dich. Ja, das war die Geschichte von Mark Hughes und Herbalife.
Ja, unglaublich.
Ja, das ist eine absurde Geschichte. Und krass, dass sie noch am Markt sind.
Das finde ich auch sehr überraschend.
So vielen Menschen. Ne?
Ja.
Dass es auch keinen Image-Schaden gab, ne? Also nicht wirklich.
Nicht wirklich, nee. Was Michael Johnson so als größte Änderung eigentlich eingeführt hat in den letzten 15, 20 Jahren, ist, dass die halt super ins Sportmarketing eingestiegen sind. Also die sind ja auch so Brustsponsor von LA Galaxy und Cristiano Ronaldo ist halt irgendwie so ein großer Brand-Ambassador. Ja, aber Lilly, du meintest es am Anfang, it's just another Nahrungsergänzungsmittel at this point. Beziehungsweise Proteinshake, also die Formula One, das ist so das größte Produkt von denen oder das populärste Produkt. Ich habe es mir angeschaut, das ist einfach ein stinknormaler Proteinshake. Ne? Also da ist auch mittlerweile ist jetzt nichts Besonderes mehr drin oder irgendwas, was man den anderen jetzt auch nicht findet. Und ja, sie haben es irgendwie geschafft, sich da durchzuwursteln.
Na, aber auch Pyramidensysteme gibt es einfach seit Jahrhunderten und Jahrzehnten und es gibt immer wieder neue. Selbst die FDP hat es versucht und es hat nicht funktioniert. Ich finde es unglaublich, dass das wirklich alle zwei Jahre siehst du oder liest du Nachrichten über das nächste Pyramidensystem oder Schneeballsystem, das entweder die Türen schließen muss, verklagt wird oder in sich zusammenbricht. Also.
Und dann tauchen die Leute ja immer irgendwann wieder auf. Ja. So wie dieser Typ hier, der dieses Fire Festival organisiert.
Ja.
Der ist jetzt auch wieder da.
Ja, mit Fire Festival Number 2, ne?
Ja, ja. Ich habe mir das Interview mit dem durchgelesen und der ist geläutert und der weiß, was er für Fehler gemacht hat. Aber ich nie im Leben will ich dem einen Cent geben, nachdem du dieses Debakel über Wochen on Cam gesehen hast. Das ja, irgendwie.
Und einen Punkt, glaube ich, muss man auch noch machen, weil du am Ende von den Kontrollbehörden gesprochen hast, also den Lebensmittelbehörden in den Staaten und der Trade Commission. dass die ja jetzt alle gerade hochgradig angedampft werden von Trump und Musk. Das heißt, all diese Kontrollinstanzen, die VerbraucherInnen schützen, AnlegerInnen schützen, in Zukunft einfach nicht mehr so agieren können, wie sie es jetzt bei Herbalife getan haben. Das heißt, das Risiko von Menschen entweder sich vergiften zu lassen im schlimmsten Fall oder im zweitschlimmsten Fall ihr Vermögen zu verlieren, ist größer denn je gerade. Jedenfalls in den USA.
Ja, das sind doch schöne Aussichten. Ja.
Dafür bin ich bekannt, für das aufmunternde Wort zum Schluss.
Ich meine, das ist das eine, aber ich meine, auch in Deutschland haben wir ja bei Besseresser schon oft genug irgendwie feststellen müssen, dass auch hier die Lebensmittelbehörden nicht wirklich einen Zugriff haben, dass es ein Katz-und-Maus-Spiel ist, wo, wenn man eine Firma platt macht, macht woanders eine wieder auf und dann ist es eine andere Behörde, die sich darum kümmern muss, dann wird ein Mini-Ding an der Rezeptur verändert, dann geht alles immer wieder von vorne los. Da ändert sich nicht groß was, weil es einfach auch ganz schwer zu kontrollieren ist. Weil ansonsten müsstest du ja sagen, jedes Produkt, was auf den Markt kommt, muss vorher abgenommen und bestätigt werden. Und das ist halt auch nicht machbar. Also ja, es ist ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel. Und ich glaube, zu dem Thema Nahrungsergänzungsmittel können wir einfach nochmal sagen, das, was Lilly auch am Anfang gesagt hat, so, wenn ihr das Gefühl habt, da habt ihr ein Problem, dann geht zu einem Arzt oder zu einer Ärztin, lasst euch untersuchen und dann nehmt exakt das, weil alles, was so Breitband ist und einfach All-in-One-Lösungen, im schlechtesten Fall nehmt ihr da Sachen zu euch, die ihr nicht zu euch nehmen solltet. Und im weniger schlimmen Fall gebt ihr einfach viel zu viel Geld aus.
Ja, und scheidet das dann einfach aus.
Richtig.
Also ja, es ist halt einfach so. Also dann kann man sein Geld auch verbrennen.
Ja, oder ins Klo werfen.
Oder uns auch gerne schenken.
Zum Beispiel, ja.
Ja.
PayPal-Link in der Beschreibung.
Haben wir schon ein Postfach?
Einfach privat, mir.
Privat. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
War eine tolle Geschichte. Danke für die Einladung.
Dankeschön.
Ja, sehr spannend.
Steht bei euch noch was an dieses Jahr, was ihr verkünden wollt?
Ich glaube, das sind keine großartigen Neuigkeiten, aber vielleicht für eure Community schon. Also wir gehen dieses Jahr zum allerersten Mal auf Tour, mit Ehrenwort. Yes! Und es gibt auch noch für zwei Termine Karten, kann ich ja sagen an dieser Stelle, für Stuttgart und Leipzig. Also wir sehen uns hoffentlich zahlreich im Frühjahr und dann schauen wir mal, was das Jahr noch so bringt.
Das klingt sehr schön, sehr spannend. Dann kauft mal Stuttgart und Leipzig aus, sagt man so, ne? Das ist die richtige Formulierung.
Ja, ja.
Und wir hören uns nächste Woche wieder, Lilly, und wir sehen und hören uns hoffentlich bald.
Ganz bald. Mal wieder. Tschüss.
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 Die Folge wird lang.
Oh Gott, na super.
Also ich habe um eins einen Geschäftstermin. Den müssen wir
jetzt okay, na dann, dann okay. Machen wir jetzt mal hier Rambazamba.
Rambozambo heißt es.
Rambozambo. Oh Gott.
Wenn der Vorhang fällt, ist auch der Clown traurig.
Wow.
Gibt es auch noch einen Soundeffekt dazu? Bitte nicht. Ja.
Schaut ihr Love is Blind?
Nein.
Ja.
Deswegen machen wir wahrscheinlich einen Podcast
zusammen. Food Crimes, was schmeckt dahinter, ist eine Produktion von Storyhouse Productions.